Epheser 6, 10 bis 20, Anweisungen für den geistlichen Kampf. Wir haben hier vier Aufforderungen, die den Text zu bestimmen scheinen. Erste Aufforderung in Vers 10, werdet gekräftigt. Die zweite Aufforderung in Vers 11, die aber bis Vers 13 besprochen wird, die Kampfrüstung sei angetan. Wir befanden uns heute Morgen am Schluss immer noch in diesem Abschnitt. Wir fragten einmal nach der Bedeutung dieser Aufforderung. Was heißt es, die ganze Kampfrüstung anzutun? Und so dann fragten wir nach ihrem Zeitpunkt. Sie soll zu jeder Zeit angelegt sein. Und zuletzt fragten wir nach ihrem Grund. Paulus gibt einen Grund an. Es ist überhaupt typisch für Paulus, Gründe anzugeben für seine Information, auch für seine Imperativen oft. Warum diese Aufforderung? Nun, einmal sagt er wegen der Art des Kampfes, weil der Kampf von einer besonderen Art ist. Diese haben wir in Vers 11 angegeben. Die ganze Kampfrüstung Gottes sei angetan, damit es euch möglich sei, gegen die listigen Manöver des Teufels zu stehen. Die Kampfweise kann man einmal so beschreiben, oder man kann bei der Kampfweise fragen, wie geht der Feind vor? Und dann kann man fragen, wie haben wir vorzugehen? Wie geht der Feind vor und wie haben wir vorzugehen? Zuerst fragten wir heute Morgen schon, glaube ich, wie geht der Feind vor? Er geht vor mit List. Das Wort List ist nicht ein separates Wort im Grundtext. Das wird angegeben, weil das Hauptwort Methodeia oder Methodeia, weil dieses Wort es impliziert, weil es in diesem Wort inbegriffen ist. Listige Methoden, listige Manöver, eine gelungene Paarung von Denken und Handeln. Beim Denken ist der Feind schlau, listig, klug. Und auch beim Handeln ist er geschickt. Er greift also an mit List. Dazu gehört die Entstellung, die schon im Garten Eden sich manifestiert. Einmal die Aussage Gottes wird entstellt, sollte Gott gesagt haben, es wird doch wohl nicht so sein, wie du, Eva, es noch im Ohr hast. Es dürfte doch etwas anders geklungen haben. So wird der Zweifel eingeleitet und dann kommt die Negation ausdrücklich. Die eigentliche Entstellung. Es geht um den Versuch, irre zu führen. Der Mensch soll eine andere Vorstellung haben von dem, was ist und von dem, was sein soll. Von Indikativen und von Imperativen. Er soll eine andere Vorstellung haben. Der Feind verändert die Wirklichkeit. Die eigentliche Wirklichkeit kann er nicht verändern. Das heißt, er versucht es hier und dort, aber die kann uns von Gott gezeigt werden, aber er versucht in unseren Augen, es anders sich aussehen zu lassen. Und zweitens, er handelt mit Geschick, wenn er angreift. Er ist der Angreifende. Er tut es mit List und er tut es mit Geschick. Hier haben wir die Handlung. Er weiß, wie seine Waffen zu gebrauchen. Er ist gewandt und wir sind ihm nie gewachsen. Daher Sprüche 3, Vers 5 an dieser Stelle passend ist. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Gebrauche den Verstand, aber verlass dich nicht darauf. Gebrauche den Verstand, um Gottes Wort aufzunehmen und dann, um sich auf Gott zu verlassen. Dazu ist der Verstand da. Aber nicht autonom zu sein, dann wird er zur Hure. Der Verstand aber selbst ist nicht eine Hure, insofern er sich selbstständig macht. Allerdings im Wesen sind wir durch und durch Huren. Das heißt, wir blieben nicht bei unserem Gott, sondern wir suchten andere Götter. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, auch nicht auf deine Geschicktheit. Verlass dich auf den Herrn. Und in dieser Serie möchte ich immer wieder betonen, der Sieg wird nicht kommen durch Methoden. Ich höre oder lese sehr, sehr ungern von Methoden. Auch in der Seelsorge mit Okkulten, Okkultbelasteten. Ich höre und lese sehr ungern davon, dass irgendetwas das Geheimnis sein sollte. Wenn dies, dann das. Diese Denkweise gehört zu unserem technischen Zeitalter, wo wir das innere Wesen der Natur, mit der Technik zum Ausdruck bringen können. Das heißt, die Gesetzmäßigkeit der Natur haben wir ausgeschöpft. Und seit 100 und mehr Jahren denken wir nun naturwissenschaftlich, was an und für sich nicht verkehrt ist. Nur, die Natur ist mechanistisch geschaffen. Gott behält sich das Recht vor, sie zu bestimmen. Sie ist nicht im Wesen eine Maschine. Aber für uns gibt sie sich wie eine Maschine. Deshalb sprechen wir von Gesetzen. Und wir haben gelernt, wenn wir auf diesen Knopf drücken, dann kommt das dabei raus. Wenn wir dies tun, dann geschieht das. Und jetzt haben wir diese Denkweise übertragen auf die geistlichen Dinge. Und da vergessen wir, dass wir es hier mit Personen zu tun haben und nicht mit Dingen. Personen lassen sich nicht prognostizieren, zum Teil schon, insofern sie auch einen Leib haben und von diesem Leib abhängig sind. Und insofern Gott gewisse Prinzipien, Grundgesetze hineingelegt hat in das Verhalten des Menschen, insofern schon. Aber der Spielraum der Freiheit ist sehr, sehr viel größer bei Menschen als bei den Tieren. Oder natürlich ist er geringer bei den Pflanzen und noch geringer bei dem Immateriellen. Da ist lauter Gesetz. Wir sollten vorsichtig sein, methodisch zu denken in der Gemeinde und in der Reichgottesarbeit. Die Gemeindearbeit und die Reichgottesarbeiter ist heute durchzogen von der Methodik. Da liegt eine Gefahr da drin. Wir sind Personen und Gott ist eine Person. Und wenn es um Satan geht, dann wird keine Methode helfen, sondern Jesus wird helfen. Eine Person. Es hat Gott gefallen, den Sieg durch eine Person herzustellen. Und das möchten wir in diesen Tagen betonen. Wo immer der Feind kämpft und wie immer auch, Jesus ist ganz einfach die Lösung. Jesus Christus. Er ist die Lösung. Er ist der Erlöser. Wir sind dem Feind nicht gewachsen. Er wird uns irreführen. Und das kann er. Er hat nun wohl bald 6000 Jahre, vielleicht auch schon mehr, wir wissen nicht genau wie viel, aber hat ja tausende von Jahren von Erfahrung. Eine weitere Stelle, also unser Text, die ganze Kampfrüstung sei angetan, damit es euch möglich sei, gegen die listigen Manöver des Teufels zu stehen. Deshalb sollen wir stark sein. Deshalb sollen wir die Kampfrüstung anziehen, weil der Feind so listig ist und weil er so geschickt ist. Drittens, der Feind greift an mit der Versuchung zur Sünde. Er greift an mit der Versuchung zur Sünde. Satan sehen wir nicht, seine Dämonen sehen wir auch nicht. Wir haben es mit Vordergründigen zu tun. Seit dem Sündenfall können wir nicht mehr ins Jenseits schauen. Die Augen von Adam und Eva bleiben an der Oberfläche des Greifbaren stehen, stellen somit fest, sie seien nackt, sie hätten keine Kleider. Sie sind nicht mehr durchsichtig. Wir können nicht in das Wesen des anderen hineinschauen. Wir können nicht ins Jenseits hineinschauen. Wir sind blind geworden. Eines Tages werden wir Gott sehen. Unsere Augen werden geöffnet werden. Aber jetzt nicht. Und wir sehen unseren Feind nicht. Wir brauchen ihn auch gar nicht zu sehen. Wir können dennoch kämpfen. Wir haben es mit dem Mittel des Feindes zu tun. Und zwischen uns und dem Feind ist die Sünde. Und die kennen wir. Und wir wissen auch, wie mit der Sünde fertig zu werden. Satan kämpft mit der Versuchung zur Sünde. Was ist Versuchung? Versuchung ist eine Einladung, einen von Gott geschaffenen Wunsch auf nicht legitime Weise zu erfüllen. Gott hat uns mit Wünschen geschaffen und der Feind lädt uns ein, diese Wünsche, diese Triebe, diese Verlangen auf nicht erlaubte Weise zu erfüllen. Satan sehen wir nicht, aber die Versuchung, die können wir erkennen. Und die liegt im Bereich unserer Erfahrung. Sie ist allerdings vielseitig und kann uns unerwartet begegnen. Wir wissen nicht, woher sie kommen wird. Sie kann sehr vielseitig sein und sie kann wiederholt auftreten, dieselbe Versuchung. Und das ist so verführerisch. Wir denken, ah ja, jetzt habe ich den Sieg. Und prompt kommt's wieder. Ich kam einmal im Zweiten Weltkrieg an die Front als Ersatz, weil dem Feind es gelungen war, durch einen Gegenangriff einige aus unseren Reihen zu kuppeln. Unsere Truppen hatten den Feind in die Flucht getrieben und irgendwann kam das Gefecht zum Stillstand. Prompt kehrte der Feind sich um und das ist eine Taktik, ja? Sofort Gegenangriff. Das erwartet man nicht. Und da fielen einige von uns. Und da kam der Ruf hinter die Front, wir brauchen Ablösung, wir brauchen Ersatz. Und dann kam ich ran. Der Feind greift immer wieder an. Das ist eine Taktik. Aber dann mal von dort, mal von dort, mal von dort. Vielfarbig, sagt Jakobus, sind die Versuchungen. Vielseitig, vielzählig. Es ist eine Hilfe aber zu wissen, dass diese Versuchung trotz ihrer Vielfalt, dass sie im Grunde nur dreierlei Gestalt hat. Es ist eine Hilfe, wenn wir die vielen Informationen der Schrift auf wenige Nenner bringen können. Dieses zu wissen ist mir in meinem Leben eine große Hilfe gewesen. Es gibt so vieles, das man wissen sollte. Und es gibt so vieles in der Bibel. Aber wenn man das viel auf einen Nenner bringen kann, zum Beispiel man weiß, dass der große Charakter Gottes auf zwei Eigenschaften zu reduzieren ist, das ist eine Hilfe. Das ist auch eine Hilfe bei der Arbeit zu Hause. Wenn wir viel zu tun haben, dann rät man uns, Die Ratgeber sagen uns, teilen Sie die Aufgaben auf. Wenn Sie die Einzelnen zählen, dann gibt es vielleicht 100 Dinge, die zu verrichten wären. Teilen Sie die auf, vielleicht in drei Gruppen. 33 ist nicht so viel wie 100, ja? Ja, und was muss jetzt von diesen 33 zuerst getan werden? Aha, 10, das ist schon übersichtlich. Die anderen könnten eigentlich einige Stunden, vielleicht einige Tage warten. Das ist eine Hilfe. Und wenn wir wissen, dass die Versuchung im Grunde dreierlei Struktur hat, dreierlei Gestalt, das hilft uns. Wir haben zwei Versuchungsgeschichten, in denen vollkommene Menschen versucht wurden. Das heißt, es kam eine Einladung an sie. Sie waren vollkommen sündlos, also sie waren keine Sünder. Und dennoch konnten sie versucht werden. Warum? Weil sie Triebe in sich hatten. Es drängte in ihnen zu etwas. Gott hat uns geschaffen mit solchen Trieben. Und diese Triebe treiben uns zur Quelle des Lebens. Es gibt nur einen, der Leben in sich hat. Und der heißt Jahwe, der ewig Seiende. Er ist von keiner anderen Quelle auf keine andere Quelle angewiesen. Wir aber haben keine Quelle des Lebens in uns, sie ist immer außerhalb von uns. Die Triebe treiben uns zur Quelle. Aber sie waren ursprünglich an Gott orientiert. Und der Versucher kommt und will diese, wenn wir die Triebe einmal mit Schläuchen vergleichen wollen, wollte sie abzapfen, ja? Nach sich selbst orientieren. Er hat ein Angebot gemacht, aber er ist ein Lügner und der Mensch ging leer aus. Der Mensch, der erste Mensch, Adam und Eva, war ein vollkommener Mensch. Beide waren vollkommen sündlos. Aber ihre Versuchung hatte dreierlei Gestalt. Diese Gestalt wird uns vielleicht etwas deutlicher, wenn wir die Versuchung beim zweiten Menschen der Geschichte, der Heilsgeschichte, wenn wir diese Versuchung näher anschauen. Von der wissen wir sehr klar, sie hatte drei Schritte. Diese drei Schritte, ob das Matthäus oder Lukas ist, die Reihenfolge ist ein wenig anders, aber es sind immer dieselben drei. Dieselben drei Versuchungen. Und diese laufen parallel zu den Versuchungsschritten bei Adam und Eva. Und wenn wir sie uns näher anschauen, dann scheinen wir hier drei Triebe zu haben. Die Psychologen rätseln seit Jahren, welches sind die Grundtriebe des Menschen? Der eine kommt auf 6, der andere auf 2. Sie sind sich nicht einig, weil sie nicht zur Bibel gehen. Gott hat uns das schon lange gesagt. Beim vollkommenen Menschen haben wir sie. Das Verlangen zu genießen. Sprich zu den Broten, zu den Steinen, damit du etwas zu essen hast. Das Verlangen zu haben, da sind sie, alle Reichtümer. Sie gehören mir. Ich gebe sie dir. Unter dieser Bedingung. War es verkehrt, von Jesus essen zu wollen? Nein. Das hat Gott geschaffen. Den Hunger, den Appetit am Mund und im Geschlecht hat Gott geschaffen. War es verkehrt, zu haben zu wollen? Nein. Die Bibel ist durchzogen von gesunden Bedürfnissen. Wer eine Frau möchte, der soll sich an Jahwe wenden. Der gibt eine tugendsame Frau. Die kommt vom Herrn. Wenn Sie Brot wollen, richten Sie sich an den Herrn. Unser tägliches Brot gib uns bei Zeiten. Ein Freund von mir hat einen Doktor in Chemie. Er verdient gut Geld. Er sagt, wenn ich ein Teleobjektiv haben möchte, dann bete ich darum. Er möchte vom Herrn geführt sein, nicht einfach sein Geld so ausgeben. Er gibt sehr viel für die Sache des Herrn, tut sehr viel für die Sache des Herrn. Aber wenn er ein Teleobjektiv haben möchte, dann sagt er, Herr, ich hätte gern eins. Ja. Er will sich führen lassen. Brauchen Sie ein Auto? Nicht stellen Sie sich ein rotes oder was immer es auch ist vor und dann verwirklicht sich das irgendwie. Nein, nicht so. Fragen Sie den Herrn. Vielleicht brauchen Sie auch keins. Aber das weiß der Herr besser als wir. John Newton, glaube ich, war es, der sagte, alles, was der Herr in mein Leben hineinschickt, das brauchte ich. Was er mir vorenthält, das brauche ich nicht. Also, wir haben einen Wunsch. Paulus fragt die Korinther, habt ihr nicht Häuser, in denen ihr essen könnt? Es ist nicht verkehrt, ein Haus zu haben. Man muss nicht alles verkaufen und es den Armen geben. Der reiche Jüngling musste es, weil da sein Problem lag. Da war der Baum, hinter dem er sich versteckte, wie Adam. Und Jesus weiß genau, immer den Baum, hinter dem wir uns verstecken. Und da muss dann Seelsorge getrieben werden. Da muss die Lösung sein. Aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt, etwas zu haben. Abraham darf reich sein. Das ist Führung Gottes. Es war nicht Sünde von Jesus, haben zu wollen. Es war ihm ja in Psalm 2 sowieso schon verheißen. Eiche von mir und ich werde dir die Enden der Erde zum Erbe geben. Aber nicht über Satan. Nicht auf diese Weise. War es verkehrt, von Jesus am Leben bleiben zu wollen? Nein, es war nicht verkehrt, sein zu wollen. Es ist nicht verkehrt, genießen zu wollen, haben zu wollen oder sein zu wollen. Es ist nicht verkehrt, einfach existieren zu wollen. Ich will nicht sterben, ich will sein, ich will da sein. Es ist auch nicht verkehrt, etwas zu sein. Bedeutung zu haben. Das ist eine Variation von diesem Thema. Ich kann jetzt nicht auf diese verschiedenen Variationen eingehen. Grundsätzlich ist es gut zu wissen, orientiert zu sein, was es um diese Versuchung ist. Und dann können wir sie erkennen. Aha, jetzt geschieht das. Reflektieren, fragen. Was geschieht jetzt eigentlich? Da geht es rüber und runter in einer Studentenversammlung. Christliche Studenten sind zusammen und die meinen, jetzt müssten sie also irgendwelche Gnadengaben bekommen oder ausüben, je nachdem. Und ein nüchternes Mädchen schaut sich rum bei dieser Turbulenz und ruft, wo in der Bibel steht, was hier geschieht? Genau. Nüchtern bleiben. Ja? Sich nicht benebeln lassen. Also, der Feind kommt mit der Versuchung. Am Anfang waren diese Triebe gesund, aber mit dem Sündenfall sind sie pervertiert worden. Sie sind falsch angeschlossen, sie suchen immer an der falschen Quelle Erfüllung, Jeremia 2. Zerbrochene Brunnen sind es oder bitteres Wasser. Man geht zur falschen Quelle, man vertauscht die Triebe, man hat ein Bedürfnis, sein zu wollen und greift zum Alkohol, der für den Mund gedacht war, nicht für die Seele. Es geht einfach kreuz und quer. Perversion. Sie sind heute nicht nur pervertiert, falsch angeschlossen, sondern sie sind extrem geworden. Das heißt, sie sind stärker, als sie sein sollten. Die Welt verspricht zu viel. Es schmeckt nicht so, wie es angeboten wird. Es gibt nicht diese Zufriedenstellung, die prophezeit, die vorausgesagt wird. Der Leib ist nicht für diese hohe Qualität von Sättigung geschaffen. Der Leib ist nicht das Letzte. Die eigentlichen Freuden liegen im Geist. nicht im Leib. Der Mensch erwartet zu viel vom Eheleben, vom Geschlechtsleben. Er erwartet zu viel von dem, was er in den Mund nimmt. Er erwartet zu viel von seinem Bankkonto. Er erwartet zu viel von seinem Beruf. Aber wenn wir es mit Jesus halten, mit unserem Gott, dann können wir verzichten, wo es notwendig ist, wo der Herr das so führt. Und dann können wir gesunden mit der Zeit, das braucht seine Zeit. Und dann werden wir ausgeglichener, nüchterner. In 1. Johannes 2, Vers 16 sagt Johannes, wir haben drei Lüste. Die Lust des Fleisches, Genuss. Die Lust der Augen, sie werden nie gesättigt. Wissen Sie warum? Die Vorhänge am Sonntag, trotz, wenn auch der Laden geschlossen ist, heute sind sie schon wieder oder immer wieder offen am Sonntag. Nordamerika, überall Läden offen am Sonntag. Früher war das nicht so. Wir haben ein landweites Geschäft, das heißt Eaton's in Kanada. Wo immer Sie hinkommen, in allen Großstädten praktisch, hat es diese Kaufhäuser. Schon viele Jahre alt. Die Leitung war früher in frommen Händen. Und am Sonntag waren die Vorhänge in den Kaufhäusern von Eaton's verzogen. Zugezogen. Aber einige Läden haben die Vorhänge auf die Seite gezogen, sodass man in den Schaufenstern sehen konnte. Und die Leute gehen schon am Sonntag spazieren und dann sollen sie in den Fenstern sehen, was sie am Montag kaufen sollen. Nicht wahr? Man soll sehen, um haben zu wollen und dann um zu haben. Augenlust, ich möchte haben, haben, haben. Und hoffärtiges Leben, übersetzt Luther, Genugtuung am biologischen Leben. Das heißt, man will gesättigt sein am Diesseitigen. Da geht man auf, in den diesseitigen Dingen, da geht man auf. Je dicker der Wagen, je zufriedener ist man, ja. Da sitzt man wie ein König und fährt auch oft wie ein König. Das heißt nicht, dass er immer höflich ist beim Fahren. Hängt davon ab, welche Art von König wir da haben. Aber er denkt sich etwas, ja. Da habe ich gehört von einer Frau, die ist in großer Not. Und das merkt man in der Familie. Und ein Kind fragt, Mama, was ist los? Papa hat das Kapital angreifen müssen. Man hat nicht mehr von den Zinsen leben können. Ja. Je dicker das Bankkonto, je sicherer. Aber beginnt es abzunehmen, dann sieht man schon am Horizont die Wolken. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch, wie die Leute an der westlichen Seite von Basel sich benahmen, als es in Sandow brannte. Das Ende der Welt war gekommen. Ja. Als das Diesseitige zu schwinden begann, war die Hoffnung des Lebens weg. Denn man ging auf im Diesseitigen. Da hatte man seine Wurzel. In Offenbarung lesen wir immer wieder, die Menschen, die auf der Erde wohnen. Und wenn Sie diesem Ausdruck nachgehen, der kommt immer wieder vor in der Offenbarung, dann merken Sie, er steht im Gegensatz zu denen, die im Himmel ihre Wohnung haben. Und es sind die Ungläubigen. Die haben ihre Wurzeln in der Welt. Und Paulus sagt zu den Kolossern, was tut ihr, als ob ihr in dieser Welt wohnt? Da kann ein schlauer Kolosser fragen, du Paulus, wir wohnen schon in dieser Welt. Das weiß Paulus auch. Aber er weiß auch, dass er in Christus im Himmlischen wohnt. Und das ist die Frage. Du, mein Bruder in Kolosse, ist diese Welt nur dein Zuhause? Oder hast du noch eins? Besinne dich auf dein eigentliches Haus. Im nächsten Kapitel, ein paar Verse weiter, was ich eben zitierte, als ob ihr in dieser Welt wohnt, ist am Ende von Kapitel 2. In Kapitel 3, richtet eure Gedanken auf das, was oben ist, wo euer Leben ist. Euer Leben ist verborgen in Christus. In Gott, mit Christus in Gott. Wenn Christus erscheint, dann wird euer Leben sichtbar werden. Jetzt ist es nicht sichtbar, aber da ist unsere Wohnung. Da leben wir. Von oben sind wir geboren, nach oben geht es. Dort ist unsere Mutter, Jerusalem, da ist unsere Stadt. Wir sind versetzt worden ins Himmlische. Wir nicht im Diesseitigen. Aber wer seine Wurzeln hier hat, der ist natürlich anfällig für die Angriffe des Feindes. Der Feind kommt mit der Versuchung, mit einer dreifachen Versuchung. Mal so, aber das sind alles Variationen dieser drei Themen. Wenn aber unsere Verlangen in Gott durch Christus erfüllt werden, oder anders, wenn unser Seinsverlangen in Christus erfüllt ist, dann können wir auf die Erfüllung der anderen zwei hier und da verzichten. Wenn Jesus unser König ist, er unser Vater ist und wir beziehen von ihm her unser Selbstbewusstsein. In einer gesunden Familie beziehen die Kinder ihr Selbstbewusstsein von den Eltern. Und da pochen sie auf der Straße, auf dem Spielplatz, einander gegenüber. Du, mein Vater, der wird dir was, wenn du das tust. Das Mädchen sagt, meine Mutter, die kann was. Ja. Die beziehen ihr Selbstbewusstsein von da. Und das tun wir auch. Jesus ist unser König und das macht uns zu etwas. Und wenn dieses Verlangen zu sein und auch das Verlangen weiter zu sein und das Verlangen etwas zu bedeuten erfüllt ist, dann müssten wir nicht immer alles haben oder alles genießen. Wir haben den größten Genuss an unserem Herrn. Aber wir müssen weitergehen. Viertens. Wie geht der Feind vor? Wir müssen orientiert sein über seine Angriffsweise. Der strategische Kampfplatz des Feindes sind die Gedanken. Der strategische Kampfplatz des Feindes sind die Gedanken. In 2. Korinther 10 lesen wir in den Versen 3 bis 5. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Wobei wir im Fleisch wandeln, denn wobei wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Im Fleisch zu wandeln heißt im Leib zu wandeln. Wir wandeln in einem Körper, aber wir wandeln nicht nach dem Fleisch, das heißt nach irdischen Vorstellungen, so wie man in den irdischen Kampf geht. Wobei wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich, das heißt diesseitig, irdisch, physikalisch, sondern, weil sie geistlich sind, Paulus kürzt hier, weil sie geistlich sind, sie kräftig. Fleischlich sind sie nicht, dann wären sie schwach, zu schwach. Aber jetzt sind sie nicht irdischer Art, sondern sie sind kräftig durch Gott. Nicht eine Methode, Gott ist die Kraft. Durch Gott sind sie stark zur Stürzung von Festungen. Was für Festungen? Wobei wir Vernunftschlüsse stürzen. Wir stürzen Vernunftschlüsse, Schlussfolgerungen, falsche Vorgänge, Gedankenvorgänge. Und jede Höhe, das, was der Mensch für hoch achtet in seinem Denken. die gegen die Kenntnis Gottes erhoben wird. Die Kenntnis Gottes ist die Orientierung. Die ist hoch und groß, und an dieser Kenntnis Gottes, das heißt nach dem Wort Gottes, denn da hat Gott sein Denken geoffenbart, daran messen wir, was wertvoll ist, was ewig ist, was oder was vergänglich ist. Und daran stellen wir fest, welche Gedanken nicht am Platz sind. Und dann kämpfen wir gegen diese. Und jeden Gedanken gefangen nehmen. Jeden Gedanken gefangen nehmen. In den Gehorsam Christi, das ist das Ziel des Kämpfens, Gedanken in den Gehorsam Christi zu bringen. Da brauche ich keinen Feind zu sehen, da kann ich bei mir anfangen. Meine Gedanken und in der Begegnung mit anderen bestrebt sein, in Gesprächen Gedanken unter den Gehorsam Christi, in den Gehorsam Christi zu bringen. Und in Bereitschaft sind, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam vollständig sein wird. Im Moment bin ich bemüht, eure Gedanken in den Gehorsam Christi zu bringen. Aber Korinth ist nicht mein einziger Kampfplatz. Ich bin bereit, das überall zu tun. Im Moment aber seid ihr Priorität. In so stark sogar, dass er darauf verzichten musste, in Troas zu evangelisieren. Eine offene Tür. Aber eine kranke Gemeinde rief. Und dann musste Paulus beten: Herr, was jetzt? Verlorene Seelen, dort eine kranke Gemeinde. Das ist eine Frage. Was soll man dann tun? Und er setzt Prioritäten. Und er sagt, Korinth hat Vorrang. Ich muss weiter, ich muss Titus sehen. Er hatte Titus nach Korinth geschickt. Er macht sich Sorgen. Er hat Titus in Troas nicht getroffen. Vereinbart, dort sich zu treffen. Es hat länger gedauert, als Paulus dachte. Jetzt geht er nach Makedonien. Und dort hat er ihn getroffen und Titus bringt gute Nachricht, trotz der Verspätung. Paulus freut sich. Und dann schreibt er seinen Brief. Es ist noch nicht alles in Ordnung. Er kämpft mit diesem Brief, wie vielleicht in keinem anderen. Entblößt seine eigene Seele vor Gott, vor ihnen. Zeigt, wie seine Seele, die Uhr seines Geistes, tickt. Was es um die Art des Lebens des menschgewordenen Gott in Jesus Christus ist. Merken Sie sich die Stellen, wo Paulus nur Jesus sagt. Gott, Mensch geworden. Der Jesus, der von Nazareth war, der hier lebte. Deswegen lebe ich so, weil ich sein Nachfolger bin. Seine Lebensweise ist meine Lebensweise. So denken, wie Jesus dachte, so leben, nicht seine Sandalen tragen, seine Lebensweise, seine geistliche Lebensweise, wie Christus wäre in Charakter und Leben. Es ist eine Frage von Denken. Und das ist eine große Hilfe, wenn wir das wissen, dass der Feind um unsere Gedanken ringt. Und jetzt können wir vielleicht verstehen, warum er sich so bemüht, Mittel zu finden, die uns Gedanken übertragen werden, die uns Gedanken zuführen werden, sodass wir anders denken, als wir denken sollten. Und jetzt die ganz praktische Frage, womit beschäftigen Sie sich? Womit beschäftigen Sie sich? Was denken Sie nach? Was hören Ihre Ohren? Was sehen Ihre Augen? Womit oder wem begegnen Ihre fünf Sinne? Das ist Ihre Brücke zur Umwelt. Alle fünf Sinne sind meine Brücke zur Umwelt. Über diese beziehe ich Informationen. Es ist jetzt wichtig, dass ich zunächst einmal Abstand nehme vom Greifbaren, von der greifbaren Welt und reflektiere, nachdenke über, was Gott gesprochen hat. Und wenn mein Geist dann angefüllt ist von Gottes Wort, dann habe ich in meinem Inneren eine Bastion. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Inneren, Psalm 119, Vers 11, damit ich nicht gegen dich sündige, damit der Feind nicht Raum hat. Denn der Feind gewinnt Raum dort, wo Sünde ist. Nicht nur in der direkten Begegnung mit dem Okkulten. Diese Unterscheidung zwischen okkultem Gebiet und anderen Gebieten, wo es nicht dämonischen Einfluss gibt, die ist von Menschen erdacht. Jede Sünde ist eine Fläche, die Satan betritt. Das ist ein Boden, auf dem er aktiv werden kann. Jede Sünde in Gedanken, Wort und Tat, das ist sein Boden. Und wenn wir gegen Satan ankämpfen wollen, dann gilt es bei der Versuchung anzusetzen, damit er keinen Boden gewinnt, damit wir hier siegreich sein können. Und das bringt uns zu der anderen Seite, die anderen Seite der Kampfweise, unsere Verantwortung. Vers 11, da heißt es, gegen die listigen Manöver zu stehen. Und später sagt er, widerstehen. Also zweimal stehen, aber widerstehen, entgegenstehen, Widerstand leisten. Was ist unsere Verantwortung? Zu widerstehen. Was heißt aber dieses? Einiges möchte ich nennen. Zu widerstehen heißt, dass wir uns schützen. Dass der Wesen des Kampfes scheint Selbstschutz zu sein. Sogar das Schwert ist eine Schutzwaffe, eine Verteidigungswaffe. Man spricht hier von einer Angriffswaffe und sie ist es auch. Aber ich denke, sie ist auch als Verteidigungswaffe oder Schutzwaffe einzustufen. Es geht um Schutz. Ich bin verantwortlich dafür, mein geistliches Leben zu schützen. Aber das ist ganz einfach. Paulus nennt natürlich sechs Elemente dieser Waffenrüstung. Aber es kommt immer aufs selbe raus. Denn das sind Eigenschaften meines Herrn. Er ist gerecht, er ist Wahrheit, er ist Wort Gottes. Beim Glauben, ich glaube an ihn, ich verstecke mich hinter ihn. Also, es heißt, sich zu schützen, das merken wir bei der Rüstung später. Zweitens, zu widerstehen heißt, Stellung zu beziehen. Das ist heute nicht in, das ist heute nicht Mode. Wir sind infiziert von der Philosophie der Welt, von der Weltanschauung der Welt, Toleranz. Wobei sie vergisst, dass der Gedanke der Toleranz von uns kam, vom Evangelium. Es sind die Christen, die tolerant sind, mit den Menschen. Man sollte unterscheiden zwischen Toleranz mit Ideen oder mit Personen. Ich bin tolerant mit Personen, aber nicht mit Ideen. Die werden manchmal verquickt. Ich bin sehr tolerant, wenn es um Personen geht. Ich will niemanden bestimmen, ich kann es auch nicht. Ich verfüge über niemanden. Meine Aufgabe ist, Ideen in den Raum zu stellen. Das, was Gott tat, Logos, ist Gedachtes. Am Anfang war das Gedachte zum Ausdruck gebracht. Das ist Logos, Wort. Gott hatte Ideen, Vorstellungen. Und die hat er uns mitgeteilt. Gott hat seine Gedanken uns mitgeteilt, in Gesetz und Evangelium. In der Offenbarung lesen wir, Johannes ist auf Patmos wegen zweierlei. Und diese zweierlei kommen immer wieder vor in der Offenbarung, auch gegen Ende des Buches. Wort Gottes und Zeugnis von Jesus Christus, das Zeugnis Jesu Christi. Zwei konzentrische Kreise. Johannes hat sich zum Wort Gottes gestellt und war bereit, keinen Kompromiss einzugehen. Dies ist Wort Gottes. Und er verließ sich darauf und rechnete damit ganz praktisch in seinem Leben. Mit dem ganzen Wort Gottes, von Anfang bis Ende. Aber in diesem Wort, das wusste er, ging es um eine Mitte, um einen Geist, Kapitel 19, Vers 10, um ein Herzstück. Und das war Jesus Christus. Das Zeugnis von Jesus Christus durchzieht die ganze Heilige Schrift. Und das macht eigentlich die Schrift zu dem, was sie ist. Das Zeugnis von Jesus Christus. Bedenken Sie, die Bibel ist in erster Linie ein Heilsbuch. Sie spricht von Gericht, sie spricht von Schöpfung, Geschichte und so weiter. Aber sie ist vornehmlich ein Heilsbuch. Und das hat mit Jesus zu tun. Jesus Christus ist die Mitte des Wortes Gottes und da will ich Stellung beziehen und nicht Kompromisse eingehen. Nicht einen Millimeter. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Kommt von ihm. Bei ihm hat sie ihren Ursprung. Er gab sie heiligen Menschen und sie gaben sie weiter an uns. Sie ist von Gott und sie ist unfehlbar. Es gibt Fehler in der Schrift, aber das sind die Fehler, die die Menschen gemacht haben. Es gibt Sünde in der Schrift, aber das ist die Sünde der Menschen und der bösen Engel. Satan lügt und diese Lügen werden zitiert. Deshalb gibt es Fehler in der Schrift. Aber was die Schrift als Schrift sagt, das bleibt dabei, wie Luthers gesagt hat, was die Schrift sagt, sagt Gott. Und wenn sie zitiert, der und der hat so gesagt, dann sagt Gott das. Gott sagt, der hat gelogen und dann ist das die Wahrheit, dass er gelogen hat. Wir können uns darauf verlassen. Johannes hat seinen Kopf hingehalten dafür. Und einige haben ihren Kopf hingehalten und haben ihn verloren. Kapitel 20, glaube ich, ist es. Enthauptet für das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Wieder. Sind wir bereit, Stellung zu beziehen und keinen Kompromiss zu machen mit Irrlehre? Ich will jetzt nicht anfangen, allerlei Irrlehren zu nennen. Aber wir müssen einmal den Mut haben, Irrlehre beim Namen zu nennen. Ein lieber Bruder sagte, manche Leute haben eine sehr naive Vorstellung von Verführung. Sie denken, die würde als Verführung, als Falsches schon aussehen. Nein, wenn Sie hier zwei Engel hätten, der eine wäre Satan und der andere wäre ein guter Engel. Und die wären ganz ähnlich gekleidet, in Licht, hellem Licht gewandt. Niemand von uns könnte den Unterschied erkennen. Niemand von uns würde wissen, welcher ist Satan und welcher nicht. Wir vermögen das nicht. Aber Gott kann uns das zeigen. Und dann müssen wir den Mut haben, auch wenn es ein helles Gewand trägt, ein religiöses, ein christliches Gewand, das ist Irrlehre. Kein mehr nach Jesus, kein mehr, sagt Paulus, Kolosser 2. Einige kommen und sagen, du brauchst noch mehr nach der Bekehrung. Nein, sagt Paulus, du kannst nicht noch mehr bekommen, es gibt nicht mehr. Denn in Christus ist alles, was Gott zur Verfügung stellt. Er hat nicht mehr. Du hast den ganzen Himmel. Mit meiner Bekehrung habe ich alles bekommen, was ich bekommen werde von Gott. Und davon zu leben, das ist reichlich genug. 2. Petrus 1. Das reicht fürs ganze Leben. Die anderen kommen und sagen, du musst asketisch leben. Dieses ökologische Zeitalter. Du darfst nicht so üppig dich benehmen. Du musst sparen, mehr Geld für die Mission geben und so weiter und so weiter. Du musst also abgeben. Du musst verzichten, verzichten, verzichten. Da sagt Paulus, das imponiert Gott nicht. Das macht ihm keinen Eindruck. Wenn das der Weg ist, Gott froh zu machen, Wenn das der Weg ist, bei Gott in Gnaden zu sein, ihn zu beeindrucken, jetzt wärst du etwas. Nee, nee. Du kannst nicht mehr verlieren, als du schon verloren hast. Denn du hast nämlich alles verloren. In Christus. Nicht nur starb er, sagt er in Kolosser 2, er wurde beerdigt, verschwand von der Oberfläche. Alles weg. Und ich bin in Christus. In Christus habe ich alles verloren, was es zu verlieren gibt. Ich kann nicht noch mehr verzichten. Ist das nicht Evangelium? Das ist gute Botschaft. Dann können wir anfangen zu leben. In Christus habe ich alles. In Christus habe ich alles verloren. Aber Philipper 3, das hat jetzt ganz praktische, spürbare Konsequenzen. Ich bin noch nicht im Himmel. Es war eine Stellvertretung. Er an meiner Stelle. Juristisch, ja, klar. Praktisch heißt das, dass ich jetzt bereit werde sein müssen, abzugeben. Aber nicht, weil ich jetzt Gott beeindrucken will, sondern weil ich Jesus liebe. Und das ist seine Führung. In Offenbarung 14, glaube ich, heißt es, sie folgen dem Lämmlein, immer in der verkleinerten Form in Offenbarung, sie folgen dem Lämmlein, wo es hinführt. Das Lamm ist zum Hirten geworden. Und wo das Lamm mich führt, da folge ich dem Lamm, das alles an Herrlichkeit zurückließ und hier auf die Erde kam und sein Blut fließen ließ. Wo immer dieses Lamm in meinem Leben mich führt, da bin ich bereit zu folgen. Aber es geht voran. Es hat schon alles dran gegeben. Und ich darf nachfolgen. Im Zeichen der Nachfolge verzichte ich oder gewinne ich, je nachdem. Das alles hat alles mit ihm zu tun. Und wissen Sie, wenn wir diesen Weg einschlagen, dem Lamme nach, wie Stockmeier, glaube ich, war es, oder war es Steinberger, geschrieben hat, Steinberger, ja, dann hat der Feind keinen Halt. Noch ein Vers zum Schluss. Offenbarung 12. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie überwanden ihn, den Feind, wegen des Blutes des Lämmleins. Deswegen, aufgrund von Golgatha, weil ein anderer für sie starb. Auf diesem Boden sind sie geblieben. Alle meine Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. Ich habe nichts, ich bin total verdorben, mein Leben ist verpfuscht von zu Hause aus, aber in Jesus habe ich gewonnen. Wegen des Blutes von Jesus, weil sein Leben für mich dran gegeben wurde. Zweitens, wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Zum ganzen Wort Gottes und zu Jesus Christus speziell. Sie haben den Mund aufgetan. Und sie haben Stellung bezogen und bekannt, sie haben sich zu Jesus bekannt. Sie haben ihre Zugehörigkeit zu Jesus kundgetan. Und drittens eine Haltung. Und liebten nicht ihr Leben bis zum Tode. Da ist das Geheimnis. Wir sind immer gefragt, auch in diesen reichen Zeiten, wo wir noch nicht viel abdrangeben mussten wegen der Wirtschaftsflaute. Das ist noch keine Flaute. Wir haben noch sehr, sehr viel. Aber auch hier in dieser Zeit sind wir immer gefragt, bis ins Kleinste hinein in den Tagesverlauf, liebe ich mein Leben? Ich stelle es immer wieder fest. Es kommt etwas in die Quere. Es läuft nicht so ab, wie ich mir das vorgestellt hatte. Etwas geht schief. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht ist es eine Sache. Und schon regt sich etwas in mir. Ich habe mich geliebt, Herbert Janssen geliebt. Und dann sage ich, tut mir leid, Herr. Das war wieder mein Eigenwille. Du bestimmst. Alle diese kleinen Ereignisse. Und wenn die, wenn ich darin siege, dann ist es auch leichter in den größeren Ereignissen, nicht sich selbst zu lieben, sondern dem Herrn den Vorrang zu geben. Dass sein Wille geschehen darf. Es läuft manchmal so schön, plötzlich, aus scheint kein Grund dafür zu sein. Wir haben gebetet und es läuft schief. Und dann merke ich, aha, der Herr will, dass ich mich nicht daran gewöhne, dass alles gut geht. Ich muss lernen, dass es auch einmal schief geht, damit ich gefragt bin, gefordert bin. Damit ich wieder nur auf den Herrn schaue. Ich könnte mich so schnell auf den Verlauf des schönen Mechanismus verlassen. Und Jesus sagt, ich habe immer noch alles selbst in der Hand. Römer 8, Vers 28. Alles, alles. Gott wirft nichts weg. Alles dient denen zum Guten, die Gott lieben. Und dieses Gute ist der Vorsatz Gottes, dass wir Christus ähnlich seien. Das ist sein Ziel, auch in diesem Kampf. Wir wollen zusammen beten zum Schluss. O himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unsere Augen weglenkst vom Feind und auf dich lenkst. Wir brauchen uns gar nicht so sehr mit ihm zu beschäftigen. Und dennoch gibst du uns Auskunft, genug Auskunft, damit wir orientiert sind und wissen, dass es ihn gibt und wie wir mit ihm fertig werden sollen. Aber wir danken dir, Herr, dass auch im Kampf wir auf dich sehen dürfen. Denn du bist der Anfänger unseres Glaubens und der Vollender desselben. Du wirst uns zum Ziel bringen. Amen.